Hallo, ihr fantastischen Hörer und Hörerinnen dieses Weiterentwicklungspodcastes von Outgrow Yourself. Mein Name ist Theresa und ich finde, es ist an der Zeit, eine weitere Serie ins Leben zu rufen. Es geht um den weiblichen Zyklus. Und wenn du mit den Augen rollst und sagst, oh, ich weiß doch alles oder oh, das ist ja gar nicht mein Thema, egal ob männlich oder weiblich, Hintergrundwissen hierzu zu haben, ist Gold wert. Ich dachte nämlich, ich weiß viel, ich weiß gar nichts. Und deswegen habe ich mir eine Expertin mit dazu geholt, Josephine. Diese Dame erzählt euch Sachen, wo es euch wie die Schuppen von den Augen fällt, weil ihr sagt, ah, deswegen. Und heute sprechen wir mal ganz allgemein über den weiblichen Zyklus. Also Hintergrundwissen, ein paar Ausschweifungen und in den nächsten Podcasts wird es dann nochmal deutlich tiefer gehen. Aber dass ihr schon mal bemerkt, wow, was für ein Wunder steckt da in unserem Körper drin. Outgrow Yourself, der Podcast, der dich wachsen lässt, nämlich an dir selbst. Neue Blickwinkel, andere Perspektiven, Learnings aus der Vergangenheit, um die Zukunft anders bzw. besser gestalten zu können. Das sind alles Formate, die du hier finden wirst. Hallo Josephine, es ist herrlich, dass wir zwei uns heute zusammengefunden haben.
Hallo, es ist auch ganz toll, hier zu sein.
Vor allem, wir haben uns auf so abstruse Wege gefunden. Aber erstmal, Josephine, du bist Coach für den Zyklus der Frau.
Ja, das ist perfekt auf den Punkt gebracht.
Wie kommt man dazu? Das ist, glaube ich, so ein Randbezirk, wo man gar nicht weiß, dass es das gibt und gleichzeitig, wenn man dann weiß, dass es das gibt, als Frau denkt man sich nur, wow, Halleluja, endlich jemand Fachkompetentes, der mir helfen kann. Wie bist du da hingekommen?
Auf Umwegen.
Auf Umwegen. Es sind immer Umwege. Es sind in allen Lebensgeschichten, die bisher hier waren, immer Umwege.
Also ich bin jedenfalls nicht morgens aufgewacht und habe gedacht, ich werde zyklisch.
Surprise, surprise.
Ja, das ja, also tatsächlich ist das rausgewachsen. Das erste Mal habe ich mich vor jetzt über 5 Jahren bewusst mit meinem eigenen Zyklus auseinandergesetzt, als ich von der Pille auf die Kupferspirale gewechselt habe, weil mir da mein Zyklus um die Ohren geflogen ist.
Oh mein Gott.
Also, ja, auf gute und auf schlechte Art, also Libido durch die Decke, weil sich das Schlimmste, was passieren konnte. Und aber Stimmungsschwankungen und überhaupt ein viel, viel intensiveres Erleben von Alltagssituationen.
Ist das denn ein Klassiker, wenn man jetzt von der Pille auf die Kupferspirale wechselt? Also ist es so, wo der Frauenarzt einem auch im Vorfeld sagt, hey, das wird passieren, oder ist es bei jedem anders?
Also der Wechsel zur Kupferspirale hat gar keinen Einfluss darauf, sondern es geht eher um das Pille absetzen. Das ist das Phänomen. Und nein, darauf bereitet dich meistens keiner vor. Es bereitet dich auch keiner darauf vor, was passieren wird, wenn du die Pille nimmst, außer dass
das
du wirklich nicht schwanger wirst, wenn du sie vernünftig einnimmst.
Und dass man eine schöne Haut bekommt. Das ist ja dann auch immer der Köder für die Pille.
Ja,
danke gar nicht, liebe Frauenärzte, weil das Resultat dann später, worst case, größtenteils zumindest.
Oft. Also es gibt natürlich auch Frauen, die setzen die Pille ab und für die fühlt sich alles an wie vorher. Mhm. Das gibt's auch. Das ist aber ein ganz kleiner Prozentsatz, der mir begegnet. Die meisten nicken, wenn ich meine Geschichte erzähle. Ja, Libido durch die Decke. Das Leben wirklich intensiver wahrnehmen. Manche berichten wirklich, dass ein grauer Schleier weggezogen wird. Dass man überhaupt wieder fühlt. Und vor allen Dingen die meisten nehmen ja die Pille ab Jugendalter. Mhm. Die wissen gar nicht, wie sich ihr Zyklus wirklich natürlich anfühlt und was sie die Jahre wirklich verpasst haben.
Verpasst, unterdrückt. Und vor allem aus einer falschen Bequemlichkeit und schlechter Aufklärung. Ich hatte heute eine Kundin da, die musste die Pille von heute auf morgen absetzen, weil sie eine Thrombose hatte. Also die war ganz kurz vor knapp vor einem Schlaganfall. Die hatte einfach 2 Wochen extremste Kopfschmerzen. Also eine Migräne, sagt sie, ist da gar nichts dagegen. Und im Krankenhaus haben sie dann gesagt, okay, jetzt müssen wir super schnell handeln. Und das ist doch beängstigend. So, die Pille ist so ein magisches Tool, ja, Fluch, aber auch Segen, so in einem.
Ja, und es ist ja, das eine ist ja die körperliche Symptomatik, die entstehen kann. Also gerade Thrombose ist in den letzten Jahren ja immer bekannter geworden. Mhm. Da fing auch so ein bisschen die Bewegung an, weg von hormoneller Verhütung. Aber auch Depressionen und die auftreten können. ja, Wasseranlage und die ganze, ich muss jetzt nicht den Beipackzettel vorlesen und ich will die Pille überhaupt nicht verteufeln. Für manche Frauen wirklich ist sie auch ein wirklich absoluter Segen und gerade in den 60er Jahren war das eine ganz tolle neue
Durchbruch.
Aber das, was, finde ich, noch viel mehr fehlt, nicht nur diese körperliche Aufklärung, sondern was macht die Pille? Sie nimmt dir wirklich was weg. Sie nimmt dir deine Hormone weg, sie nimmt dir deinen Eisprung weg. Und wir werden da heute bestimmt viel drüber reden, was der Zyklus eigentlich mit dir macht, wozu er dich auch befähigt. Und wenn du das nicht weißt, dann weißt du auch nicht, was dir gemopst wird, ja, und was da nicht da ist. Und das ist dann die Überraschung für die meisten Frauen, wenn das dann zurückkommt, was sie noch nie in dieser Intensität erlebt haben. Und wenn man vor allen Dingen vergisst, den Rückschluss auf die Pille zu, die Pille absetzen zu ziehen, dann denkt man, also ich hatte auch Frauen, die dachten, die drehen durch. Ja, weil es kommen ja nicht nur die Gefühle zurück, es kommen auch Stimmungsschwank, PMS. Ja, PMS habe ich meistens nicht, wenn ich keinen Zyklus habe. Das ist ja der große Vorteil. Das heißt, sie sehen auch das erste Mal PMS-Symptomen, sehen sich PMS-Symptomen gegenüber und auch da weiß man gar nicht, was ist PMS, was nicht PMS, also sich erstmal neu zu sortieren, was auch viele Frauen erleben, Haarausfall nach Pille absetzen.
Oh ja, oh ja.
Und das war bei mir, ich war bei so vielen Ärzten, weil ich auf einmal Haarausfall hatte, denkst du, mich hat irgendjemand gefragt, ob ich die Pille abgesetzt habe.
Es ist gar nicht logische Rückschluss gekommen.
Nein, also ich habe das irgendwann durch Zufall selber rausgefunden und noch nicht mal in dem Moment. Ja, was da auch alles an Blut abnahm und kontrolliert wurde, Nährstoff, alles. Und wir finden ja so schnell Gründe und Erklärungen im Außen. Ja, ich hatte da gerade die hohe Phase des Studiums, ja, Prüfungsstress, das kann es natürlich sein, ja, bin gependelt. Also jeder findet einen Grund, warum gerade eine stressige Phase ist und man vielleicht so reagiert. Und gerade wenn man körperlich nichts findet, dann kommt es ja sowieso ganz schnell auf die psychische Ebene. Aber es ist halt, es war für mich, ich habe das, es war so Detektivarbeit, als ich, das ist eigentlich sehr witzig, als ich Steuer gemacht habe für das Jahr, in dem ich die Pille abgesetzt habe, weil ich da gesehen habe, wann ich mir die Kupferspirale habe einsetzen lassen. Daher wusste ich, zu welchem Zeitraum ich die Pille abgesetzt habe und wann ich angefangen habe, dieses Kopfhaut-Shampoo zu kaufen.
Sherlock Holmes lässt grüßen.
Und dann habe ich recherchiert, als ich das entdeckt habe, ob es diesen Zusammenhang tatsächlich gibt. Und dann bin ich auch auf Informationen gestoßen.
Doch, bestimmt. Also auf jeden Fall. Ich kenne es ja auch von meinen Kundinnen, also jetzt hier friseurtechnisch, wie viele da Haarausfall haben, wie lange es dann auch dauert, wieder in den Zyklus überhaupt reinzukommen. Ist nicht ohne. Und unser Thema ist ja heute auch der weibliche Zyklus. Der Anfang von einer Serie vor allem. Und wir dachten uns ja, wir fangen mal mit den Basics an, so: Was ist denn überhaupt der weibliche Zyklus? Weil wenn man ja so die Frage in den Raum wirft, dann ist es erstmal Menstruation. Und das ist ja nur so dieses Eisberglein, wo zwar wirklich mit am anstrengendsten, nervigsten, sage ich jetzt einfach mal, ist, aber der Weg dorthin ist ja eigentlich das mega, mega Spannende damit dahinter. Und damit beschäftigen wir uns heute.
Ja, ein super Thema zum Einstieg, weil ohne das geht's auch nicht. Mm-mm.
Wir brauchen Hintergrundwissen und Know-how. Und das bringst du mit.
Das, ohne Ende.
Wie viel Zeit hast du? Du bist eine Schatzkiste an Wissen. Ich dachte immer, ich weiß viel über den Zyklus. Nein. Nein, tue ich nicht. Das weißt du. Deswegen habe ich dich eingeladen.
Ja, ich habe mich sehr gefreut, als ich deine Einladung gesehen habe, weil. Ja, also dieses Wissen ist auch nicht von heute auf morgen entstanden. Also du hast noch die Chance, mich einzuholen. Mhm. Was ich ja gerade erzählt habe, mein Einstieg vom Pille absetzen, Zyklus um die Ohren fliegen, Regelschmerzen durch die Kupferspirale. Das war so der erste Moment, wo ich den Zyklus ja kennengelernt habe. Und dann hat es aber nochmal viele Jahre gedauert, bis ich gedacht habe, okay, das Wissen, was ich habe, das hilft auch anderen Frauen.
4 Jahre. 4 Jahre des Suchens, des Austauschens oder wie bist du an das Wissen gekommen? Es gibt ja Bücher, aber es gibt jetzt nicht Massen an Büchern zum Beispiel.
Nee, gerade so 2018 gab es auch noch sehr wenig. Jetzt ist mittlerweile eher das Problem, dass dir so Zykluswissenshäppchen um die Ohren fliegen, wie damals der Zyklus, und man sehr stark sondieren muss, was davon stimmt, was klingt einfach nur gut, was wurde bereits widerlegt. Ja, es ist viel entstanden durch erstmal Selbstbeobachtung, Lesen und Nachrecherchieren. Stimmt das wirklich? Ist das noch aktuell? Das ganze Esoterische raussortieren, das ist mir selber sehr, sehr wichtig, weil es gibt fast mehr Mythen über den Zyklus als gute Studien und Bücher. Und ich habe mich dann auch angefangen, mit Frauenärzten auszutauschen, mit Sexologen, mit sexuellen Beraterinnen, weil wenn wir über die Periode in Zyklus reden, stehen wir eigentlich nur einen Fuß breit neben der Sexualität. Und das wiederum war schon mein Schwerpunkt als Coach. Also ich hatte mich konzentriert auf die weibliche Sexualität und auf Berührung. In dem Bereich habe ich schon als Coach gearbeitet und habe da auch viele Webinare gegeben. Und weibliche Anatomie gehört ja auch alles mit dazu. Und ganz oft kam die Frage, wie ist es denn, wenn ich die Pille nehme? Mhm. Und tatsächlich, der Teil hatte mir noch gefehlt, weil ich mich natürlich mit dem natürlichen Zyklus beschäftigt hatte eher und nicht, was das eigentlich verändert. Und es gibt ein Buch, das kann ich an der Stelle wirklich herzlich empfehlen, wie uns die Pille verändert. Mhm. Heißt das, wo nochmal die Mechanismen erklärt werden, was die Pille macht, was dadurch verändert wird. Und das hat mich dazu gebracht, mich dem Thema dann nochmal in der breiten Bandbreite zu widmen und auch, wie ich sie anderen erklären kann. Nicht nur für meine kleinen Babychen, die ich relativ schnell im Griff damals hatte, sondern wirklich da in die Tiefe zu gehen, nochmal in das Verhalten reinzugehen. Und gemerkt so, das muss jeder wissen. Ja, also erst dachte ich ja, bei der Sexualität sind wir nicht aufgeklärt, ja, wie groß die Klitoris wirklich ist und was mit der Vagina bei Erregung passiert, dass es Jungfernhäutchen nicht gibt. Ich dachte, da habe ich schon eine Mission. Aber was der Zyklus ist elementar. Ja, also in der Pubertät wird der Stein in den See geworfen und ja, die Zykluswellen gehen los und in denen brauchst du dein ganzes Leben bis zur Menopause. Und selbst dann kommt ein neuer Abschnitt, der verstanden werden möchte. Wir haben 450 Zyklen in unserem Leben nur im Durchschnitt. Und es ist so ein innerer Kompass, den wir besitzen. Und keiner sagt dir, dass du den hast. Wir stolpern durch unser Leben, wollen unseren Platz als Frau finden, wollen wissen, wer wir sind, was wir wirklich wollen, spätestens so um die 30 rum. Und habe manchmal das Gefühl, wahrscheinlich, ja, die Hörerinnen, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, kennen, wir sind doch eigentlich auf der Suche nach uns selbst. Und wir irren darum. Und niemand tippt dir hinten auf die Schulter und sagt, Moment, du hast einen Kompass dabei. Du kannst aufhören. Es ist alles in dir.
So irre, weil so viele Themen, die sich ja immer wiederholen, so jetzt von mir aus Selbstzweifel. Und plötzlich bemerkt man, hey, das habe ich ja immer zum gleichen Zyklustag.
Ist ein Muster, ja. Und viele sind zyklusblind.
Ja.
Weil es ist halt nicht, wenn wir immer vom 1. bis zum 31. bluten würden, würden wir erkennen, dass es immer am 10. passiert.
Genau.
Aber dann wir gehen nach dem Kalender. Und so erscheint es uns willkürlich. Also auch Zyklusblindheit, die hatte auch ich, obwohl ich schon was wusste. Zum Beispiel habe ich dann eine Zeit lang, so im Anfang meiner 20er, hatte ich ja gesagt, ja, so einmal im Monat ungefähr sitze ich da und heule eine halbe Stunde. Und das ist für mich total befreiend. Da gibt es einen kleinen Auslöser. Und dann so, und ich dachte einfach, naja gut, belastender Alltag, vielleicht nicht. Ich meine, 20er passiert viel, nicht so ganz stabil. Und ich habe es ja als positiv empfunden, nicht drüber nachgedacht. Ja, bis ich dann auch irgendwann gecheckt habe, so ja, 5 Tage vorm Zyklus.
Und deswegen, liebe Frauen, Zyklus-Tracking. Es war mein Augenöffner schlechthin, weil ich gesagt habe, ey, das ist ja total logisch. Ich muss mir gar keine Gedanken mehr über mich machen. Es ist nicht so diese Unterbewusstseinsstimme oder es ist keine Depression. Wobei, um das geht es ja jetzt, wir springen direkt weg vom Thema Depression. Aber es ist einfach wiederkehrend. Es ist logisch und ich muss mir darüber keinen Kopf machen, weil ich weiß, übermorgen sind diese ganzen Scheißgedanken wieder weg. Und das ist so, oh, Halleluja.
Und das Gute ist, du kannst es dann irgendwann auch für dich nutzen. Mhm. Weil wenn du zum Beispiel, also mein Lieblingsbeispiel, wenn du immer wieder die gleichen Gedanken über deine Partnerschaft zum Beispiel hast oder über eine Berufswahlentscheidung, also wenn das immer wieder dieselben Sätze sind, die hochkommen, dann lohnt es sich einfach mal, die aufzuschreiben und zu gucken, könnte da was Wahres dran sein. Mhm. Und sich da ein bisschen auch, also sich selbst einfach mal zuzuhören. Ja, manchmal kann man es einfach verwerfen. Und also es ist, ja, wenn wir über die Hormone reden, wird sich das auch noch aufklären, was alleine unsere Hormone mit der Partnerwahl zu tun haben. Und manchmal kann man es wirklich, ist hormonell bedingt, dass wir manche Seiten des Partners immer wieder in Frage stellen. Das kann man dann tatsächlich abtun. Und manchmal ist aber auch ein Zeichen, dass man vielleicht recht hat mit den Sachen, die einen stören und was man in Frage stellt. Ja, das ist aber dann für Fortgeschrittene. Im ersten Schritt geht es immer darum, den Zyklus zu verstehen, die Beschwerden zu minimieren und dann den Zyklus zu nutzen.
Genau, weil dann hat man auch den Kopf viel freier dafür und hat das Grundverständnis und dann ist so die Masterclass, wo weitergeht. Aber wo fängt denn der weibliche Zyklus überhaupt an? So, was ist der erste Tag des weiblichen Zykluses, Josephine?
Man hat sich für den offensichtlichsten Teil entschieden und das ist der erste Tag der Blutung.
Okay, das ist leicht. Hiermit, liebe Leute, wisst ihr Bescheid.
Passt. Es gibt noch die kleine Besonderheit, Frauen, die zu Schmierblutungen vor den Tagen neigen. Mhm. Auch bei denen, erst wenn es richtig losgeht. Mhm. Ja, also die Schmierblutungen gehören noch zu dem alten Zyklus. Und also wenn dann der Start ist, ist der Start der Blutung, ist Start des Zyklus.
Okay. Wie würdest du dann den Zyklus unterteilen, Josephine?
Ich würde mich ganz nah am körperlichen langhangeln, und zwar an der hormonellen Sichtweise. Und dann sind es einfach nur zwei Phasen, das ist für den Anfang leicht verständlich. Das beginnt mit der Follikelphase vom ersten Tag der Blutung bis zum Eisprung. Follikelphase nennt man das deshalb, weil in der Phase die Eibläschen reifen und in den Eibläschen sind die Eizellen und wir befinden uns gerade im Eierstock. Das passiert, es wird durch verschiedene Hormone angestoßen und dann die zweite Phase ist vom vollendeten Eisprung bis zum letzten Tag vor der nächsten Blutung. Das ist die Lutealphase oder auch Gelbkörperphase genannt, weil das Ei, die Eihülle, dieser Follikel, den ich gerade genannt hatte, nach dem Eisprung bleibt er zurück und färbt sich gelb. Darum, das ist Luteisieren, darum auch Lutealphase und schüttet ein anderes Hormon aus, das Progesteron, was da dominant ist. Dann nachdem ist es benannt und das Progesteron ist in dieser Phase dominant und in der Follikelphase ist es das Östrogen. Und darum finde ich diese zwei Betrachtungsweisen für den Anfang völlig ausreichend, zu wissen, es gibt zwei Phasen, die von zwei unterschiedlichen Hormonen dominiert werden. Jetzt gibt es Menschen, die teilen das ganz gerne nochmal anders auf, indem sie sagen, aber erst ist noch die Periode als eigene Phase, aber die Periode ist schon Teil der Follikelphase. Man kann sie nochmal extra betrachten, aber sie ist ein Teil davon, den muss man nicht extra so benennen. Das ist das eine. Und es gibt auch Menschen, die sagen, dass die Zeit um den Eisprung herum eine eigene Phase ist. In meiner Welt ist der Eisprung ein Zeitpunkt, der die beiden Phasen teilt.
Okay.
Und gerade auch zu den Modellen, die sagen, dass die Menstruation selber die Periode eine eigene Phase ist, vermischen in meinen Augen die hormonelle Sicht und die Sicht aus der Gebärmutter. Die Gebärmutter hat auch nochmal eigene Phasen. Und da stimmt das sehr wohl, dass diese Phase, in der die Gebärmutter abgestoßen wird, nochmal eine eigene ist. Und wie du merkst, darum bin ich einfach ein Freund von den zwei Phasen, weil es wird sonst einfach zu kompliziert. Und wenn man es aber zu simpel macht, dann ist es so stark vereinfacht, dass es falsch ist. Darum zwei Phasen.
Das hört sich doch unglaublich vernünftig an. Es ist halt so unfassbar komplex. Und deswegen sind ja auch Ärzte oder halt Frauenärzte hoffentlich in der Hinsicht auch gut ausgebildet. Oder weißt du durch Zufall, wie weit da eigentlich so ein Schwerpunkt drauf gelegt wird, auf den weiblichen Zyklus? Also muss ja theoretisch. Oder hast du gemerkt, bei Gesprächen mit anderen Frauenärzten so, huch, da weiß ich ja viel mehr als wie die. Gab's das?
Ich merke manchmal, wie die Wichtigkeit eingestuft wird. Ja, so nach dem Motto, ja, solange eine Schwangerschaft reibungslos funktioniert, muss man sich es nicht angucken. Menopause wird oft abgestempelt. Es kommt natürlich auf die Frauenärzte an. Es gibt auch welche, die haben sich gerade auf den Hormonstatus spezialisiert und auch Hormonersatztherapie gut durchdacht und können da gut beraten. Aber es gibt auch viele, die gerade Menstruationsbeschwerden abtun, mitnehmen sie doch die Pille. Ja,
leichter
wie. Oder es gehört doch halt dazu. Es gehört dazu. Bei Regelschmerzen Ibuprofen aufschreiben. Ja, das ist das, was mir die Kundinnen am meisten berichten. Ich meine, nee, wenn du mich fragst nach der Ausbildung, wenn wir denken, dass Endometriose, ja, also wirklich eine Erkrankung mit langer Leidensgeschichte, im Durchschnitt 7 Jahre braucht, ist sie erkannt.
Das macht mich so wütend.
Glaube ich nicht, dass das Augenmerk so stark ist auf Menstruation, Hormone und Beschwerden.
Es ist halt schwierig. Der Frauenarzt hat natürlich auch dann die Krebsvorsorge und ja, vieles mit dazu, aber eigentlich, wenn man sich denkt, der Zyklus ist so, so ausschlaggebend. Aber ja, liebe Leute, wenn ihr mit eurem Frauenarzt nicht zufrieden seid, dann wechselt ihn bitte. Das ist, glaube ich, eine Quintessenz zu dem Ganzen. Fühle ich mich wohl bei meinem Frauenarzt? Fühle ich mich gehört vor allem oder nicht? Fühle ich mich mit meinen Problemen ernst genommen? Aber wir springen zurück. Josefine, wie lange geht denn überhaupt denn der Zyklus? Was ist normal, was ist nicht normal von der Länge?
Das ist eine ganz große Bandbreite. Also das, was in den Lehrbüchern steht, was auch die Pillenpackung sagt, 28 Tage, ist nicht die Regel, ist nicht der Normalfall. Es gibt keinen Standardzyklus. Okay. Alles zwischen 21 Tagen und 35 Tagen ist normal und völlig vertretbar. Unter 21 Tagen ist es unwahrscheinlich, dass ein Eisprung wirklich stattgefunden hat, also auch eine Schwangerschaft möglich ist. Das sollte man medizinisch abklären lassen, was da los ist. Und über 35 Tage ist es auch mal wert, einfach abklären zu lassen, ob da vielleicht eine Erkrankung dahinter steckt. Muss nicht. Es gibt auch völlig gesunde Frauen, die bluten 40 Tage, ist aber wirklich die Ausnahme. Die meisten Frauen bluten tatsächlich 27 Tage. Aber wenn man sagt, die meisten Frauen, reden wir hier immer noch so um die 17%, irgendwas zwischen 13 und 17, weil es einfach so eine große Bandbreite ist, dass sich die ganzen Prozentzahlen auf ganz viele verschiedene Tagesanzahlen verteilen.
Ja, vor allem ist es ja auch schwierig, hier so einen Durchschnitt zu ermitteln, weil wie viele Frauen werden dazu befragt, wie viele machen oder überhaupt studientechnisch. Es tut sich da ja immer unglaublich viel. Und eine Studie vor 5 Jahren ist jetzt wahrscheinlich schon wieder komplett überholt, weil es einfach so neue Erkenntnisse auch gibt. Oder wo ich drüber gestolpert bin, fand ich super spannend, dass es bis heute ja keine Erklärung ist für die erste Menstruation. Also was ausschlaggebend für die Hormone ist, jetzt zu sagen, jetzt geht's los als Frau. Also spannend. Was ist in 10 Jahren, was ist in 20 Jahren, was wir dann auch wieder über den Zyklus wissen werden. Finde ich wirklich interessant. Auch finde ich interessant, dass ja viele in der esoterischen Szene ein bisschen sagen, wenn man nach dem Mond lebt oder als Naturvolk, dass alle Frauen gleichzeitig menstruieren. Wahrheit oder Quatsch? Quatsch.
Also mir ist das so oft begegnet, also gerade dieses nach dem Mond menstruieren, es ist so schwer, ein Buch zu kaufen, wo es nicht um Jahreszeiten geht oder den Mond, dass ich halt dann wirklich mal ernsthaft mich dieser Mondfrage auch gewidmet habe. Ich denke, wenn es so viele erzählen und es mir einfach nur die Fußnägel hochholt, muss ich ja auch irgendwas dagegen argumentieren. Es gibt sehr viel, also relativ viele Studien zu der Mondgeschichte, die einen widerlegen ist. Manche ergeben schon, dass es irgendwie einen Zusammenhang gibt, aber selbst die Studien, die ergeben, dass es eine Abhängigkeit vom Mond gibt, reden wir auch um Schwankungen so um den Vollmond rumrum, so zwischen 3 und 5 Tage Abstand. Das ist für mich nicht mehr mit dem Mond zusammen eindeutig. Da muss man auch bedenken, welche Mondphase nehme ich. Ich bin jetzt astronomisch nicht so super bewandert, aber ich weiß, dass man da auch verschiedene Blickwinkel hat, wie lang jetzt ein Mondzyklus ist. Ja, da gibt es 3 verschiedene Zeitpunkte. Und dann ist ja auch die Frage, was hätten wir davon? Was hätten wir davon, wenn wir alle nach dem Mond menstruieren? Dann heißt es ja auch, wir menstruieren alle zum gleichen Zeitpunkt. Wir sind zum gleichen Zeitpunkt fruchtbar. Und ganz ehrlich, das wäre eine Katastrophe. Und es wäre auch eine Katastrophe gewesen, noch zu Zeiten, in denen wir Jäger und Sammler gewesen sind. Das heißt, auch unsere Leistungseinbußen von allen Frauen wäre gleichzeitig passiert. Und auch wir hätten uns alle zum gleichen Zeitpunkt um die besten Männer gekloppt. Die ja auch wahrlich begrenzt sind, schon damals, gehe ich stark von aus. Und auch wir verändern unser Verhalten Männern gegenüber im Laufe des Zyklus, aber auch Frauen gegenüber. Und tatsächlich ist es so, dass uns kurz vor dem Eisprung es uns besonders wichtig ist, hervorzustechen und besser als andere zu sein. Und das erreichen wir manchmal auch, indem wir andere etwas runtermachen oder auch, dass wir missgünstig werden. Das nur als Beispiel, wir werden das nächste Mal bei den Hormonen drüber reden, aber ich glaube, das kennen viele Frauen, das Phänomen, eine enge Freundin, die beste Freundin ruft vielleicht an und teilt einen Erfolg. Ja, einen Studienabschluss mit besonderen Ergebnissen oder überhaupt ein Abschluss ist ja schon super, das Ergebnis ist ja egal, eine Beförderung, eine Schwangerschaft, also irgendwas Tolles und du freust dich wirklich für sie, aber du kriegst so einen Stich, kriegst so einen kleinen Stich, so, ja, entweder weil du dich nicht so wohl fühlst oder du fragst dich so, vielleicht war das ja eine ganz leichte Prüfung oder so. Weil so kleine Sachen, die man nie laut sagen würde, die man aber hat. Und das kann tatsächlich zusammenhängen, wenn du kurz vorm Eisprung stehst. Es ist also kein Grund, sich zu zerfleischen und ob man jetzt eine gute Freundin ist, in Frage zu stellen, sondern es kann wirklich damit zu tun haben, dass wir in der Zeit einfach wahnsinnig wichtig ist, die Beste zu sein, weil wir wollen ja auch den besten Mann zeigen, dass wir am geeignetsten sind. Und das ist das, was viele Frauen abstreiten möchten, dass sie von ihrem Zyklus nicht so beeinflusst sind und dass es nicht tatsächlich darum geht, dieses sich vermehren. Aber dein Körper möchte nichts anderes, als jeden Monat unbedingt ein Kind.
Ja, wir sind darauf gepolt. Der Körper sagt, gib mir bitte. Und wir sagen,
ja, und darum kriegst du die Hormone, weil deinem Körper ja klar ist, dass du es nicht immer willst, aber damit du es immer möchtest, kriegst du diese Hormonausschüttung. Die machen halt einfach ganz viel mit dir und dass man auch in diesen Strudel einfach reinkommt. Und das gibt es tatsächlich sehr viele Studien dazu, wie wir uns unbewusst verändern kurz vor dem Eisprung. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und wenn einem das aber so nicht bewusst ist, dann kann man das auch einfach falsch interpretieren. Ja, das eine, es gibt ja immer Anlässe im Außen, die uns die Begründung schaffen, oder wir fangen an, den Fehler bei uns zu suchen, zerfleischen uns auch noch, und das muss gar nicht sein, wenn man einfach weiß, okay, ist gerade ein Wesenszug, mag ich an mir nicht, aber der geht vorbei, hätte es mir eine Woche später erzählt, hätte ich einen Sekt aufgetan.
Dann gehen wir natürlich auf das Fachliche ein. Wann ist durchschnittlich der Eisprung?
Ja, durchschnittlich 14 Tage vor der nächsten Menstruation.
Genau, auch da wieder plus also minus 5 Tage, kann man das so grob? Wobei schwierig.
Das ist fast, wenn wir uns am Einsetzen der nächsten Regelblutung orientieren, kann man es ganz klar sagen. Und zwar ist die zweite Zyklusphase irgendwas zwischen 10 und 16 Tage lang. Das ist schon ein Richtwert, ne? Bei der einen Frau dauert es 16 Tage, bei der anderen vielleicht 12. Das schon, aber wenn es bei dir 12 Tage dauert, dauert es bei dir immer 12 Tage.
Also das ist so ganz
plus eher ein Tag. Wenn sich unser Zyklus verschiebt, wenn er kürzer oder länger ist, ist die Ursache immer in der ersten Zyklusphase. Denn das heißt, dass die Eizellenreifung mal schneller oder mal langsamer vonstatten gegangen ist. Das hat was mit deinem Stresspegel zu tun, mit Medikamenten, ob du auf Reisen warst, ob du krank warst, du eine harte Partynacht hinter dir hast. All das wirkt sich darauf aus, wann der Eisprung stattfindet. Das ist variabel. Aber die Lutealphase, die zweite Phase, die ist von äußeren Einflüssen recht gut geschützt, wenn dich eine krankhafte Veränderung dahinter steckt oder ein hormonelles Ungleichgewicht. Aber auf die kann man sich gut verlassen. Vielleicht die Frauen, die eine App benutzen, bei der man den Zyklus tracken kann, die Periode eingibt. Vielleicht ist euch auch mal aufgefallen, dass der Eisprung, wenn ihr euch dem nähert, immer so ein paar Tage angezeigt wird, dass er da möglich ist. Und wenn der Zyklus rum ist, korrigiert sich das nochmal und der Tag wird exakt festgelegt. Weil man rückwärts den Eisprung sicherer bestimmen kann als vorwärts.
Ich bin immer wieder überrascht, Josephine. Immer wieder lerne ich wieder was dazu. Ich werde wirklich jetzt mal rückwirkend auf meine App schauen, ob sich da was verändert hat.
Also die meisten Apps machen das.
Spannend, aber unabhängig dazu, ab heute, wenn ich irgendwo neidische Gedanken habe, werde ich mir das auch notieren und dann im Zusammenhang mit meinem Eisprung sehen. Weil ich bin eigentlich kein neidischer Mensch, aber manchmal denkt man sich doch, guter Impuls, ganz, ganz guter Impuls. Überhaupt, wie wichtig ist denn dann das Tracken des Zykluses, also dass man sich ja Gedanken macht oder was kann man überhaupt alles tracken, deiner Meinung nach?
Alles. Es ist wirklich alles. Also ich habe mal eine Excel-Tabelle angelegt mit wirklich möglichen Punkten, die sich lohnt zu verfolgen, wenn man was verändern will im Leben, wenn man sich besser kennenlernen will oder auch Beschwerden loswerden. Und ich habe bei 60 dann aufgehört mit den Eintragungen. 60 verschiedene Punkte, es kommt immer, die alle gleichzeitig zu tracken, ist Wahnsinn und ist überhaupt nicht zielführend. Nur von dem, was möglich ist, weil sich der Zyklus auf so viele Punkte auswirkt. Also die absolute, das Minimum, was man als Frau machen sollte, unabhängig davon, ob man Interesse am Zyklus hat oder nicht, Periode eintragen, also der erste Tag der Periode, Dauer der Periode, wer noch eins weitergehen möchte, die Stärke. Um da Blick zu haben, das ist das absolute Minimum, weil nur so kannst du gucken, was ist deine durchschnittliche Zykluslänge, dass man auch Ausreißer erkennt. Den Eisprung, wenn man ihn nicht wirklich verfolgt, von alleine stellt man den nicht fest. Da muss man sich tatsächlich Mühe geben, um das rauszufinden. Aber wirklich das Minimum ist wenigstens die Periode zu verfolgen. Dann sind wir aber noch nicht bei dem Zeitpunkt, wo du ihn für dich nutzt. Wenn du ihn nutzen willst, kannst du einfach festlegen, was willst du schauen. Du kannst dir die körperlichen Merkmale nehmen. Es fängt angefangen mit deiner Basaltemperatur, die du jeden Tag feststellen kannst, also diese Aufwachtemperatur. Du kannst beobachten, wie sich der Ausfluss verändert, Cervixschleim genannt. Du kannst die Lage deines Muttermunds beobachten, um auch festzustellen, wo du dich im Zyklus befindest. Das sind wir noch bei den rein körperlichen Ding, um den Zyklus einfach nur auf körperlicher Ebene zu beobachten. Aber das nächste ist deine Stimmung, dein Energielevel. Wie innig fühlst du dich mit deinem Partner verbunden? Libido kannst du verfolgen. Und die ganzen Beschwerden, Verstopfung, Kopfschmerzen, Wassereinlagerung, Gelenkschmerzen, was da alles möglich ist. Nur, ich will jetzt nicht alle 60 aufzählen. Selbst Pilzerkrankung und Blasenentzündung ist alles im Zusammenhang mit dem Zyklus. Das sind Punkte, wer da Beschwerden hat, das kannst du verfolgen. Und auch, ob du neidisch bist, ob du gereizt bist, wie stark du gereizt bist.
Ja, einfach jeden Monat aufs Neue die Wiederholung. Und wenn man sich denkt, man ist in einem Gedankenkarussell gefangen, nein, man ist in seinen Hormonen ein bisschen gefangen. Kann man denn aus den Hormonen ausbrechen, ohne jetzt hormonell, also die Pille zu nehmen?
Ja, also natürlich hat der Zyklus auf wahnsinnig viele Lebensbereiche Einfluss. Auf dein Verhalten hat es Einfluss, auf deine Bedürfnisse, auf dein Energielevel. Aber du bist nicht nur dein Zyklus. Ja, das merkst du ja schon alleine daran, wenn du sagst, du bist kein neidischer Mensch, aber manchmal hast du so einen Impuls, ich vermute, den behältst du für dich. Zack, stehst du über deinem Zyklus, über deinen Hormonen. Genauso ist, wenn die ganzen Selbstzweifel kommen, kannst du lernen, drüber zu stehen. Ja, du kannst dich jedes Mal neu entscheiden, schnauze den Partner jetzt an oder machst du die Zahnpasta einfach zu. Das, ja, nutze ich auch mein Energie hoch oder nicht? Das beste Beispiel ist auch noch, die Seitensprungrate ist während der fruchtbaren Zeit der Frauen unglaublich hoch. Ja, aber nicht jede Frau geht fremd, weil sie ihren Eisprung hat. Das ist eine bewusste Entscheidung, wo du dich über deinen Zyklus stellst. Ja, also das ist, du bist kein Sklave deiner Hormone. Im Gegenteil, wenn du sie einmal erkannt hast und ja einschätzen kannst, dann kannst du sie sogar für dich nutzen, indem du dich bewusst entscheidest, handle ich im Sinne meiner Hormone oder auch dagegen.
Sollte man zum Beispiel am besten eine Gehaltsverhandlung führen, wenn man seinen Eisprung hatte?
Kurz vor dem Eisprung ist der Östrogengehalt am höchsten und der sorgt einfach für Selbstsicherheit, dafür, dass du auch kompetent wirkst, dass du auch eloquenter bist. Dein Gehirn verändert sich jeden Monat aufs Neue, indem welche Bereiche verstärkt arbeiten und andere wieder weniger. Also du kannst dich viel besser mit Worten ausdrücken, wenn du kurz vor deinem Eisprung stehst. Und du wirkst auch attraktiver auf das andere Geschlecht. Das ist einfach so, auch unbewusst und ohne, dass du dich dafür schminken musst. Der Gang verändert sich tatsächlich, sobald ein Mann im Raum ist, den du als attraktiv einstufst. Das wurde nachgewiesen. Und das kann man einfach ja für sich nutzen. Und es ist auch so, dass wir von uns selbst besser überzeugt sind in der Phase. Und das ist ja das Wichtigste, um für uns selbst einzustehen. Ja, und Argumente zu liefern, warum denn diese Gehaltserhöhung jetzt anstehen soll. Und hier wäre es nochmal interessanter, ist die Studienlagebericht dünn rauszufinden, wenn deine Chefin zum Beispiel eine Frau ist, ob es nicht schlau wäre, ihren Zykluszeitpunkt abzupassen, als eher auf deinen zu achten. Weil wenn sie auch gerade ihren Eisprung hat, dann diskutiert ihr euch zu Tode.
Genau.
Also das Perfekte wäre, du hast deinen Eisprung und sie ist kurz vor der Periode. Das ist der perfekte Zeitpunkt zwischen Frauen für Gehaltsverhandlungen.
Wobei er dann auch wieder ganz gefährlich, so kurz vor der Periode, wenn PMS kickt. Wobei, wenn dann die Chefin halt kurz vor ihrem Eisprung ist, kann sie einem vielleicht nochmal leichter vergeben, wenn man sie anmotzt. Oder wenn man sich vielleicht stärker selber vertritt. Also es ist ja auch, aber korrigiere mich gern, Josephine, kurz vor der Periode ist man entscheidungsfreudiger. Würde das dann auch passen oder ist es Quatsch oder gilt es bloß zum Kleiderschrank ausmisten?
Naja, entscheidungsfreudiger vor allen Dingen im Sinne loszulassen. Okay. Da wäre es ja wieder wichtig, also, welchen Stand du hast. Okay. Ja. Das würde ihr da sehr leicht fallen in den Zeiten.
Das muss ich denken.
Also diese Entscheidungsfreude betrifft tatsächlich eher Entscheidungen für einen selbst.
Okay.
Weil man da auch sagen muss, das, was ich auch immer erzähle, ist ganz wichtig. Ich erzähle den Stereotyp, das, was klassisch passiert, was diese Hormone machen. Wir sind aber alle, wir haben eine Erziehung genossen, wir sind konditioniert, wir haben Vorlieben, die spielen dann natürlich alle mit rein. Ja, zum Beispiel wirst du auch die gesteigerte Libido eher wahrnehmen, wenn du dich wohl in deiner Sexualität fühlst und frei erzogen worden bist, als wenn du jetzt vielleicht auf einem erzkatholischen Haushalt
bist. Richtig, absolut. Aber gerade deswegen ist ja dann auch wieder das Zyklus-Tracking so wichtig, dass man merkt, bin ich jetzt hier in dieser Norm drin oder bin ich total außen vor? Ist es normal oder muss ich was anschauen lassen, weil es einfach so aus der Norm ist?
Ja, und auch rauszufinden, auch gerade bei den Beschwerden, hat es was mit dem Zyklus zu tun oder nicht? Ja, ganz beliebt ist Heißhunger, Naschattacken. Okay. Ja, wenn die tatsächlich immer in der zweiten Zyklusphase auftreten, kurz vor der Periode, definitiv zyklusbedingt, hormonbedingt, ja, alles fein. Wenn du die aber auch in der ersten Zyklusphase hast, dann sollten wir uns dein Essverhalten angucken.
Dann hat nicht das darf gar nichts mit dem Zyklus zu tun, sondern andere Prägungen.
Ja, dass vielleicht da einfach ein schlechtes Verhaltensmuster sich einfach angewöhnt worden ist. Ja, Belohnung übers Essen, Stressabbau übers Essen. Und das ist halt, das kriegst du durch Zyklus-Tracking einfach raus. Genauso wie mit Kopfschmerzen. Ja, die sind auch typisch für die zweite Zyklusphase. Hast du aber nicht nur kurz vor der Periode Kopfschmerzen, sondern über den ganzen Zyklus verteilt, ist das vermutlich nicht hormonell bedingt, sondern wir müssen die Ursache woanders finden. Also das Zyklus-Tracking ist wirklich das beste Selbstcoaching-Tool der Welt. Ja, einfacher.
Wie würdest du es empfehlen, Josephine? Es gibt ja zig Apps oder sagst du, nee, handschriftlich ist am besten?
Ich bin ein ganz großer Fan vom Kalender. Dass du dein Zyklus-Tracking über den Kalender führst, dich auch auf maximal 3 verschiedene Punkte beschränkst pro Zyklus, weil es sonst einfach ausufert, weil du dann immer überprüfen kannst, was ist denn aber noch in deinem Leben passiert. Ja, du kannst gleich überprüfen, wie war da die Stimmung, und manchmal ergibt sich dann auch, dass du vielleicht dann immer auf die gleiche Kollegin gestoßen bist, dass es da noch einen Zusammenhang gibt, der nicht nur zyklusbedingt ist und wo du auch gucken kannst, zum Beispiel viele Frauen fallen nach dem Eisprung in ein Loch. Wenn die nicht wissen, dass sie einen Eisprung hatten, verstehen sie es nicht, aber im Außen finden wir immer schnell einen Grund, warum, ja, das Wetter und der Streit und das alles. Und so kannst du auch rausfinden, wenn das immer der gleiche Zeitpunkt ist, aber es ist unterschiedlich stark, kannst du rausfinden, was hat dir denn gut getan? Ich hatte eine Kundin, die hat einfach rausgefunden, wenn die nach ihrem Eisprung bei ihrem Freund war, in der Zeit, ist sie nicht in das Loch gefallen. Ja, was denkst du, was sie zukünftig gemacht hat? Wie die ihre Treffen geplant haben? So einfach geht's. Einfach nur durch Zyklus.
Ja, es ist, irgendwo ist erscheint so simpel. Aber gleichzeitig das Machen ist halt immer das Schwierige. Aber man profitiert ja so enorm davon. Also ich tracke schon ewig meinen Zyklus, aber bei Weitem nicht so, wie man es machen könnte. Und das ärgert mich im Nachhinein total. Also dass ich da wirklich nur so auf diese Basics so, wann ist die Periode, wann ist der Eisprung, fertig so ungefähr. Aber
ist aber schon mehr, was andere machen, und es ist ein Anfang. Ja, also selbst die körperlichen Symptome zu kennen, hilft dir ungemein. Wir werden alle älter, das können wir nicht aufhalten, und wenn nur auf sehr unschöne Art und Weise, dass wir einfach, der Zyklus wird sich verändern. Ja, der wird sich verändern, und gerade wenn wir Richtung Menopause gehen, umso besser du deine körperlichen Symptome schon kennengelernt hast, als noch alles tutti war, umso eher wirst du die Veränderungen dann erkennen, wenn sie nervig werden, wenn sie wirklich, wenn du mit Symptomen reagierst, und du kannst dich viel besser, der Zyklus wird unregelmäßiger werden in den meisten Fällen. Ja, das hat einfach was damit zu tun, wie viele Eier noch da sind, die Hormonausschüttung. Und wenn du aber gelernt hast, deine körperlichen Symptome zu deuten, bist du vorbereitet, dass du auch vielleicht merkst, okay, Zyklus ist periodisch schon lange ausgeblieben. Ja, jetzt kommt der Ausfluss auf diese Art und Weise. Wahrscheinlich bekomme ich in 14 Tagen meine Periode. Das ist angenehmer, als nach 58 Tagen auf einmal wieder zu bluten, wenn du nichts dabei hast. Also du machst trotzdem schon mehr als andere, und man darf das auch nicht unterschätzen. Klar, wir können aus dem Zyklus endlos viel rausholen, aber alleine das Konzentrieren auf die körperlichen Merkmale.
Genau, und es bleiben einfach so viele blöde Überraschungen auch aus, so, wo man dann einfach besser vorbereitet ist. So, von mir aus, habe ich Schmerzmittel zu Hause, weil ich bekomme jetzt dann bald meine Periode. Habe ich Menstruationssachen zu Hause und so weiter und so fort. Als wie, dass man dann seine Tage hat und sich denkt, oh nein, ich kann mich jetzt nicht zum DM schleppen. Ich kann nicht, aber es ist alles aus, aber es ist niemand da, wo es sonst machen kann. Also, ja. Allein schon deswegen, dass man weiß, hier in diesem Zeitfenster kommt was auf mich zu oder nicht. Aber ja, Josefine, jetzt haben wir schon unfassbar viel zum Thema Zyklus im Allgemeinen gesagt. Haben wir noch was Wichtiges vergessen? Ich glaube nein, wir hatten unfassbar gute Punkte, und selbst heute habe ich mal wieder was gelernt. Immer wieder, surprise, surprise.
Ja, also gerade weil wir auch noch das Zyklus-Tracking hatten, ich kann das wirklich nur jede Frau ans Herz legen, auch wenn sie sich für eine App entschieden hat. Ja, wir müssen jetzt nicht alle auf den Kalender umsteigen. Ja, aber es ist einfach, es ist so wichtig, wirklich zu verschriftlichen, weil ich glaube, das ist selbst, also der Punkt, den viele einfach verpassen, ist, ich mache das im Kopf, gerade wenn die Beschwerden weg sind. Das ist das, was ich bei meinen Kundinnen immer wieder feststelle. So, nee, jetzt geht's mir ja gut, die Schmerzen sind okay, und wenn mir Besonderheiten auffallen, dann merke ich mir das.
Niemals. Am Arsch.
Das kannst du gar nicht. Die Zeiträume sind zu lang weg, und du verpasst einfach so viel, was du hättest noch ändern können und wirklich aus dem Zyklus rausholen. Ja.
Nee, richtig gut. Und ich würde sagen, für den Moment, weil es war jetzt einfach die Flut an Informationen, lassen wir es mal so bestehen, weil wir sehen uns ja wieder. Beim nächsten Mal geht es ja um Zyklus und seine Hormone, weil das ist einfach auch nochmal so Hintergrundwissen, dass man nochmal tiefer in die Materie eintaucht. Und dann hören wir uns nochmal, Josefine. weil dann wird's richtig knackig. Menstruationsprobleme und PMS. Ach, mega wichtiges Thema.
Eigentlich das Wichtigste überhaupt. Aber ganz ehrlich, wir können nicht über PMS und Menstruationsbeschwerden reden, wenn wir nicht so ein bisschen Basics vorher geklärt
haben. Weil Wissen ist Macht. Und die holen wir über unseren Zyklus zurück. Weil irgendwo wurde das ja immer verdrängt. So, Es ist ja so viel tabuisiert und darf man nicht drüber reden. Auch das, finde ich, ist eigentlich sowas. Warum nicht über die Menstruation und über den Zyklus reden? Wo ist das Problem? Aber da finden sich ja schon viele Dinge im Mittelalter auch. Aber geh mal ein andermal mit ein, wie man vor allem auch den Zyklus und die Menstruation enttabuisieren kann. Da fällt uns bestimmt nämlich auch noch was ein. Und dann wird's ja nochmal bei Thema Nummer 4 mit Rohkakao, was Rohkakao mit dem Zyklus zu tun hat. Nee, erzählen wir jetzt noch nicht. Geheim, geheim.
Schade. Aber ja, das ist
also der Cliffhanger schlechthin. Und deswegen bedanke ich mich für den Moment ganz fest bei dir, Josephine. Es war mir wie immer ein Fest. Danke, danke, danke. Und ich freue mich dann schon wieder auf bald.
Ich freue mich auch wahnsinnig sehr drauf.
So viel mal zum ersten Teil von mindestens 4. Schauen wir mal, was wir alles noch so zu bereden haben. Denn plötzlich ploppen ja auch wieder Themen auf, wo man merkt, huch, da müssen wir jetzt doch nochmal in die Tiefe gehen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar für dieses Wissen von Josephine, weil jeder kann davon profitieren. Und mein Tipp für dich, fang doch gleich mal mit dem Zyklus-Tracking an. Denn es kommen so viele Erkenntnisse auf dich zu und dann kannst du bei den nächsten Podcasts dann direkt mit einsteigen, um einfach ein viel besseres Verständnis für deinen Körper zu bekommen. Wenn du von Haus aus mehr von Josephine und ihrer Arbeit wissen möchtest, schau doch mal bei Instagram vorbei. Ihr Name ist Female Body Wisdom, ist aber natürlich in den Shownotes unten verlinkt. Da kannst du dann einfach noch draufklicken, weil da ist so viel Wissenswertes am Start. Schaut mal vorbei. In diesem Sinne, passt gut auf euch auf, achtet auf euren Körper, achtet auf euren Geist und ich freue mich schon auf bald wieder mit euch. I'm not sure.